Ja, wir haben ja eine Verheißung, eine wunderbare Verheißung, dass wenn wir zu Christus gehören und wenn der Geist Gottes in unser Leben kommt, dass da jemand ist, der uns in alle Wahrheit leitet. Das steht nicht nur lehrt, nicht nur für unseren Kopf, nicht nur Wissen in unser Leben hineinträgt, sondern der uns ganzheitlich lehrt, Dinge erkennen lässt, Dinge begreifen lässt, die dann wirklich unser Leben füllen und unser Leben prägen, unser Leben gestalten. Der uns etwas lehrt über die ganze Wirklichkeit Gottes, dass wir dafür offene Augen haben, angefangen von der Schönheit der Schöpfung bis zu ganz, ganz vielen Wahrheiten und Wirklichkeiten des Wesens Gottes, dass wir wirklich Vertrauen haben können, dass wir eine Beziehung, eine Liebesbeziehung haben können, der uns auch lehrt über uns, was in unserem Leben neu werden darf, was durch Gott verändert werden darf, wie das aussieht, dass wir uns darauf freuen, dass wir froh darüber sind, dass Gott da etwas Neues gestaltet, weil das einfach Schönheit hat, weil das einfach Wohltun ist, gut ist, in dem, was Gott da hervorbringt und in dem, wie es dann wirkt, wie wir dann leben. Da gibt es so viele Dinge, die er uns lernen will, die er uns in unser Leben hineintragen möchte, wofür er Umstände gebraucht, wofür er Führung gibt, ein vollkommener, ein perfekter Pädagoge. Und wenn man länger Zeit mit Jesus auf dem Weg ist, dann weiß man auch, dass man zum Beispiel beten lernt. Auf der einen Seite ist das ja ganz einfach, aber auf der anderen Seite sind die, die beten schon kannten, wie die Jünger zum Beispiel, so klar zu sehen, da müsste vielleicht was passieren und sie sagen das zu Jesus: Herr, lehre uns beten. Und ich denke, ihr kennt das auch, wenn ihr das mal so rekapituliert, wie euer Lernerfahrungen so sind zum Beten, dass es Phasen gibt, in denen er das ganz selbstverständlich, ganz intensiv, ganz vertrauensvoll tut. Dann gibt es mal so dürre Phasen, da ist das angefochten, da ist das überlagert von Trägheit und allem Möglichen. Dann gibt es auch wieder Phasen, wo man denkt, mache ich das eigentlich richtig? Dann gibt es Leute, die legen sehr viel Wert auf Äußeres, die wollen einem Formen und Äußerlichkeiten beibringen, die wichtig sind, damit das richtig ist. Wir machen da ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und eine Erfahrung, die möchte ich mal wieder ins Blickfeld bringen, die mir auch wieder neu ins Blickfeld gekommen ist, die Gott mir vor einer längeren Zeit schon mal so in mein Leben hineingetragen hat. So in einer ganz speziellen Situation, die so richtig so einen Dialogcharakter hatte. Das war, wenn ich das recht erinnere, so ein Tag, wo Freiräume entstanden waren, durch, weiß ich nicht, Terminabsage oder irgendetwas, und dann waren gleichzeitig so viele Dinge, die als Last im Raum standen, als Anliegen im Raum standen, durch Informationen, durch Wissen, durch dass man mit Menschen lebt. Und dann habe ich einfach gebetet, habe ich Gott diese Anliegen gebracht, dieses Zeitfenster genutzt. Und ich dachte, es ist gut, dass ich Gott mal ausführlich mitteilen kann. Also das, was ich jetzt sage, was ich gedacht habe, das rekonstruiere ich. Ich weiß es nicht mehr in jedem Detail, aber so wird es ungefähr gewesen sein. Dann habe ich mir gedacht, ich werde Gott mal ausführlich mitteilen, was mich belastet, wie ich mich fühle und was alles so an Lasten im Raum steht, die getragen werden müssen, die bewältigt werden müssen. Und dann habe ich wahrscheinlich ungefähr so gebetet: Vater, danke, dass ich mit dir über alles reden darf. Darüber bin ich unheimlich froh. Deswegen erwähne ich das auch ganz oft, dass ich meine Lasten und die Lasten anderer bei dir ablegen darf. Ich bin so dankbar, dass ich dir die Nöte nennen kann, dass sie dich interessieren und du helfen kannst und willst. Das ist vielleicht so der Einstieg, dass ich einfach das in meinem Herzen habe. Ich weiß, da ist ein Gott, der sein Ohr nicht dafür verschließt, der dafür ein ganz weites Herz hat, der möchte, dass wir ihm Anteil geben an den Dingen unseres Lebens, dass wir ihm Anteil geben an dem, was wir auch als Last erleben, wo wir mit hineingenommen sind, weil wir auch in der Gemeinschaft, in Beziehungen leben. Und gleichzeitig die Perspektive, der kann wirklich helfen und der will auch helfen. Und ich bete in der Regel erwartungsvoll, denn Gott hat seine Macht und Möglichkeiten schon oft erfahrbar werden lassen in meinem Leben. Und sich daran zu erinnern, das tue ich auch immer wieder, das ist sehr ermutigend. Irgendwann hatte ich mal im letzten Jahr in einer Predigt darüber gesprochen, dass wir Zeichen der Erinnerung einsetzen können. Wenn wir Erfahrung mit Gott gemacht haben, dass wir das auch, so wie das im Alten Testament manchmal uns beschrieben wird, so einen kleinen Altar bauen können. Und wir haben gesehen, wenn wir das rekapitulieren, was war da im Alten Testament, wie sah das aus? Haben die da so richtig so einen tollen Altar mit Prunk und Protz und Gold gebaut? Nee, die haben Steine aufeinander geschichtet an der Stelle, wo sie die Gotteserfahrung gemacht haben und darüber geredet. Und wenn sie da vorbeikamen, da wussten sie, da habe ich Gott erlebt an dieser Stelle. Das ist ein Erinnerungsdenkmal. Dieser Steinhaufen, würden wir ja fast für zu unheilig halten, ne? Mit einem Steinhaufen uns an Gottes Taten zu erinnern. Aber tatsächlich war das so. Das ist, sag ich mal, biblisch belegt. Ja, die Steinhaufen waren konkrete und wirkungsvolle Erinnerungen an die Taten Gottes. Und manche Predigt wirkt ja auch in eine Richtung, die man gar nicht so im Blick hatte. Unser Geschwister in Merzig haben danach damit angefangen, kleine Pflastersteine mit gravierten Tafeln zu versehen, auf die dann die Gebetserhörung beziehungsweise mit einem Stichwort an die Gebetserhörung erinnert wird. Sie haben mir erzählt, jetzt der Graveur, der diese kleinen Täfelchen macht, der wundert sich immer. Manchmal steht da der Name einer Person, die jetzt Gottes Hilfe erlebt hat, aufgrund des gemeinsamen Gebets der Geschwister. Manchmal steht da auch ein Ereignis, das für einen Außenstehenden überhaupt nicht, was weiß ich, irgendwie klar wird, Verdopplung. Und das ist die Erinnerung daran, Verdopplung der Geschwister, die zum Gebetsabend kommen oder sowas. Also da wachsen jetzt Steinhaufen mit kleinen Täfelchen. Und ich muss sagen, ich bin ja auf der anderen Seite nicht so der Typ, der so die zeichenhaften Dinge so braucht und so weiter und so fort. Aber ich habe gemerkt, dass das eine große Hilfe ist. Einer der Brüder in der Gemeinde ist dadurch in einer ganz intensiven Weise in einem neuen Stand der Ermutigung versetzt worden und bringt das damit zum Ausdruck, dass er jetzt davon spricht, wieder ganz große Erwartungen an Gott zu haben. Er hatte lange Zeit das so empfunden, auch die Gebetsabende und verschiedene Dinge, auch sein persönliches Gebet. Jo, ich bete, jo, wir beten, aber wir können auch sein lassen. Da ist ja gar keine Erwartung mehr. Und jetzt auf einmal ist das ihm vor Augen, wir haben gebetet, wir sind vor Gott gewesen und Gott hat gewirkt und er wird daran erinnert. Und das ermutigt ihn und er ist wieder wirklich begeistert in den Gebetsabenden dabei. Ja, aber zurück zu meinem Beten. Ich legte also die Lasten vor Gott ab, erwartete seine Hilfe, auch in Form von einer inneren Entlastung, aber es gab eher eine innere Stockung. In mir war die Frage ganz präsent, aus welcher Motivation ich so betete. Der Kopf, der arbeitet ja immer und dann steht man manchmal daneben, neben dem eigenen Gedanken und guckt sich das an und erlebt sich da, wie man ist. Ich gab mir, als ich so innerlich den Eindruck hatte, ich werde nach meiner Motivation gefragt, warum ich betete und warum ich so betete, gab ich mir eine gute Beurteilung. Selbstbeurteilung. Indem ich mir innerlich einige Verheißungen deutlich machte, sogar aufsagte, die dazu einladen, bei Gott das Herz auszuschütten und die Lasten abzulegen. Das Fazit war, wenn ich das Wort Gottes sehe, wenn ich die vielen Einladungen höre, die Gott uns gibt, das Herz bei ihm auszuschütten und alles Mögliche, dann mache ich doch alles richtig. Warum bin ich jetzt in meinem Beten in dieser Situation innerlich so verunsichert? Dann kam der Gedanke, vielleicht dankst du nicht genug, auch durch ein Bibelwort angeregt. Das ist ja das, wenn man mit Gottes Wort lebt, denkt man auch oft mit Gottes Wort. Die Bibelworte sind in Gedankenprozessen einfach präsent. Das Bibelwort, das da in meinem Kopf war, spricht aus, lass dein Bitten und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden oder hörbar werden oder vor Gott kommen. Das war es aber anscheinend auch nicht. Denn es ist schon durch Gottes Wirken in mir gewachsen. Das war schon mal an einer anderen Stelle immer wieder ein Lernanstoß, dem Dank auch in Situationen der Fürbitte Raum zu geben und Herz und Mund auch für den Dank grundsätzlich zu öffnen. Das heißt, ich habe das eigentlich so schon lange angefangen zu leben, dass ich Gebete oft mit Dank anfange, damit sich überhaupt eine Perspektive erschließt, damit das überhaupt in mir lebendig wird. Wer ist denn jetzt der Gott, zu dem ich mit meinen Anliegen komme? Und ich merke, wenn ich ihm dankbar begegne, wenn ich den Blick darauf richte, was ich mit ihm erlebt habe, was sein Wort von ihm sagt, dann schließt mir das Herz das Meer auf zum Glauben und zum Vertrauen. Also schon alleine darum. Aber die Verunsicherung war nicht weg. die Verunsicherung immer im Beten blieb. Und ich hatte dann einen inneren Anstoß, ein Wort zu lesen aus dem Alten Testament, ein ganz bekanntes Wort, hätte ich eigentlich auch sofort erinnern können, aber ich war irgendwo, liest diesen Text, war in mir, und dann habe ich den Text gelesen, der steht in 1. Samuel 3, die Verse 1 bis 11. Es ist schnell erzählt oder auch schnell gelesen, ich werde es tun. Es gibt da einen ganz klaren Akzent, und das war das, was Gott dann in mein Leben hineingetragen hat und was einen anderen Aspekt noch ganz wichtig gemacht hat und den Gott wachsen lassen möchte in mir, damit ich ihn lebe. 1. Samuel 3, ab Vers 1. Zu der Zeit, als Samuel, der Junge, unter Eli dem Herrn diente, war das Wort des Herrn selten und Visionen kamen kaum vor. Zu jener Zeit geschah es, dass Eli an seinem Ort lag und seine Augen hatten angefangen, dunkel zu werden, sodass er nicht sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Samuel aber hatte sich im Tempel des Herrn hingelegt, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel, und er antwortete, sieh, hier bin ich, und lief zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli sagte, ich habe dich nicht gerufen, geh hin, leg dich schlafen. Und Samuel ging hin und legte sich schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel! Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli sagte wieder, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder hin und leg dich schlafen. Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Der stand auf und ging zu Eli und sagte wieder, sieh, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Jungen rief. Und Eli sagte zu Samuel, geh hin, leg dich schlafen, und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr, trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sagte, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sagte zu Samuel. Was war der Grund für meine innere Verunsicherung beim Beten? Mit diesem Bibelwort machte Gott mir Folgendes klar. Die wichtigste Priorität in meinem Beten stimmte nicht. Meinem Beten lag unbewusst die Logik zugrunde, dass ich Gott darüber informieren muss, womit sich sein eifriger Jünger so herumplagt. Gott informieren, damit er wieder auf dem Laufenden ist und damit er weiß, was er daraufhin zur Problemlösung beitragen könnte. Manches hatte den Charakter, dass ich Gott an meinem Tun beteiligen wollte. Gott, mein bester Mitarbeiter. Gott als unser Mitarbeiter. Verkehrte Verhältnisse. Es ging noch weiter, was mir da so hilfreich aufgezeigt wurde. Es war sehr differenziert. Aber wie gesagt, ich muss das ein bisschen rekonstruieren. Die Jünger sagen zu unserem Herrn Jesus ja notwendigerweise, Herr, lehre uns beten. Sie haben eine Geschichte mit dem Gebet, das ist ihnen vertraut. Sie kannten die Gebete Israels, die Gott sie gelehrt hatte, die ein ganz starkes Bekenntnis und Zeugnis waren. Sie kannten die Psalmen, die ja Gebete sind, sowohl als Lob- und Preispsalmen, als auch als Bitten, als Klagepsalmen, als Bußpsalmen, ganz verschiedene Wege, um mit Gott zu reden. Und dann stellten sie aber fest, der Jesus, mit dem wir unterwegs sind, der hat noch eine andere Dimension der Beziehung. Das hat noch einen ganz anderen Charakter. Und sie sagen dann, Herr, lehre uns beten. Mein innerer Eindruck von dem, was mir Gottes Geist klar machen wollte, lautete, jetzt nicht, Herr, lehre uns beten, also wie ich jetzt beten soll, sondern ich hatte das ganz stark, dass Gott durch das, was ich las, sagte, ich will dich lehren zu hören. Ich will dich lehren zu hören. Weiß ich natürlich, beten ist reden mit Gott. Beten ist Reden Gottes. Aber wie das so ist in unserem Leben, verlieren sich die Dinge oder kriegen immer mehr eine Schlagseite oder kriegen immer mehr Einseitigkeiten. Dann entwickelt sich was immer weiter. Wir werden ganz gute Fürbitter. Wir treten ganz intensiv vor Gott ein. Wir nehmen uns dafür ganz viel Zeit. Das kriegt ganz viel Raum. Und das kann sein, dass Gott das jetzt in unser Leben auch hineintragen möchte. Dass das jetzt für mich dran ist. Dass Gott sagt, hey, da ist dein Platz. Da ist deine Aufgabe. Du hast eine Autorität. Du darfst von meinem Angesicht sein. Dir kann ich viele Lasten auflegen. Und ich möchte, dass du diese Lasten mit mir teilst, vor mich trägst und Menschen gebetsmäßig begleitest. Das kann sein, dass das dran ist. Aber in der Situation damals war das für mich dran, dass Gott sagt, ich will dich jetzt nicht beten lernen im Sinne, wie du noch intensiver Fürbitte leisten kannst oder die Dankbarkeit zum Ausdruck bringen kannst. Das war an anderen Stellen auch mal dran. Sondern ich möchte dich wieder lehren, neu lehren und vielleicht jetzt wieder neu lehren, zu hören, dass du das Gebet, die Gemeinschaft mit Gott stärker so verstehst, dass das darum geht, auf Gott zu hören. Dass du Gottes Angesicht suchst, nicht nur um die Lasten, die alle da sind, nicht nur um die Entlastung zu erfahren und um damit mitzuwirken, dass in dem Leben von Menschen was passiert. Das ist eine Priorität, die Gott setzen kann und die sicherlich auch immer wieder mal nötig ist. Sondern Gott sagte, es ist wieder ganz wichtig, dass das dein Gebet ist. Es ist ein Hören auch auf mich, ein Hinhören. Zuerst dachte ich auch wieder, ne, das ist das Problem mit dem Selbstbewusstsein, da gehöre ich doch locker zu den Fortgeschrittenen. Im Hören und im Gehorchen Gott gegenüber. Und mein Erinnerungsvermögen brachte genug Beweise für meine tolle Haltung. Was bin ich schon für schwere Wege im Gehorsam gegangen? Im Hören auf Gott. Auch wenn vieles dagegen gesprochen hat, auch wenn Menschen mir tolle andere Wege gezeigt haben, wo ich genau wusste, was Gott von mir wollte, habe ich gemacht. Ich habe auch letztens erzählt, ich habe auch schon mal nicht gemacht, was mir Gott klar gemacht hatte, aber ich kann auch gut was da auf die Waage packen. So, was ich nicht alles gemacht habe. Wege, die mir durch Gottes Reden sehr deutlich gemacht wurden. Eigene Pläne aufgeben, Vergangenheit mit Menschen, auch vor Menschen in Ordnung gebracht, unerfreuliche Aufgaben übernommen, nicht nur gedient und eingesetzt, wo Anerkennung wirkte, wie oft Wünsche untergeordnet. Eigentlich war es so, dass wir unser Leben auch als Ehepaar, als Familie dem Willen Gottes untergeordnet haben und verschrieben haben eigentlich. Mein Nachfolgealltag, so mein Selbstbewusstsein, bei mir steht der Wille Gottes, der uns in seinem geschriebenen und in aktuellen prophetischen Eindrücken begegnet, an erster Stelle. Ich bin ja selbstkritisch, okay, nicht immer sofort, aber letztendlich doch. Und sofort fiel mir wieder auch eine Geschichte aus dem Wort Gottes ein, Matthäus 21, da erzählt uns Gottes Wort, dass die ihm lieber sind, Gott lieber sind, die zuerst Nein sagen, dann aber doch tun, was Gott sagt, als die, die zuerst Ja sagen, und dann passiert nichts. Alles das ist in einem drin. Das Selbstbewusstsein, manchmal auch nicht das Selbstbewusstsein, verschiedene Worte Gottes, die man kennt, Geschichten, die man weiß aus der Bibel, und alles das bewegt sich in so einer Dialogsituation innerlich hin und her. Aber was ganz stark da war, war, ich will dich lehren zu hören. Musste ich mich doch mit auseinandersetzen. Das hörte nämlich nicht auf, nachdem ich mich da so selbst als, eigentlich kann ich das doch gut und eigentlich kann ich das doch auch beweisen, du kannst es doch ablesen aus meinem Leben, hat nicht gereicht. Es kam kein innerer Friede in dieser Situation vor Gott und es gab keine innere Ruhe in mir. Auch nicht durch diese Worte aus der Bibel. Was war also los? Uns ist ganz klar, dass wir einen Gott haben, der jedes Wort hört, das wir sprechen. Wir sind sogar überzeugt, dass er jeden Gedanken kennt, den wir denken. Wir lesen das sehr deutlich, unter anderem im Psalm 139, wo das David ganz, ganz intensiv erlebt und auch zum Ausdruck bringt. Mancher kriegt eher da Angst vor, Gott weiß wirklich alles, auch was hier drin ist. Wir wissen doch, dass das uns ein guter Schutz ist, ne? Dass nicht jeder alles mitkriegt, was wir so denken, was manchmal so die innere Wirklichkeit ist, dass wir da auch eine Menge Filter haben, wo wir das eben, was wir wo preisgeben, weil wir ein bestimmtes Bild von uns aufrechterhalten wollen. Gott kennt jeden Gedanken. Und man kann da Stress durch innerlich haben, man kann aber, und das ist eigentlich das auch, was Gott wachsen lassen will, darüber ganz ruhig werden. Nicht in der Weise, dass man sagt, es ist okay, alles, was ich denke, sondern in der Weise, dass man sagt, da ist einer, der mich durch und durch kennt, der alles von mir weiß, den verborgensten Gedanken, dass ich so gut verstecken kann vor anderen, alles weiß er und hat mich angenommen und steht zu mir und ist bereit, sich auch darum zu kümmern, ist bereit, sich mit der tiefsten Tiefe meiner vielleicht noch nicht so veränderten Persönlichkeit, die alles Mögliche noch denkt, auseinanderzusetzen und da zu helfen. Und da merke ich erstmal, was angenommen sein bedeutet, was von Gott geliebt sein bedeutet. Der, der alle Gedanken kennt, der jede Regung meines Herzens kennt und nicht auf Distanz zu mir geht und sagt, nee, mir viel zu kaputt und viel zu schwierig und viel zu aggressiv oder viel zu lieblos oder viel zu egoistisch, sondern Gott sagt uns, hey, das ist deine Wirklichkeit und die mache ich zu meiner Aufgabe. Auch da geschieht Heilung und Heil und Veränderung. Also, uns ist ganz klar, Gott kennt jeden Gedanken, jedes Wort. Und dann kommt aber das Nächste. Wie sehr ist es unsere bewusste und prägende Erkenntnis, dass wir auch einen Gott haben, der redet. Wir haben einen Gott, der uns kennt, der alles von uns weiß, der alles sieht. Aber wie sehr prägt uns das auch in der Beziehung und dann lebenspraktisch in unserem Weg mit Gott, dass er zu uns redet. Ein Gott, und so wird uns das auch im Neuen Testament an manchen Stellen gesagt, von dem Verhältnis, das wir haben können, ihr seid meine Freunde und euch gebe ich Anteil an allem, was mir wichtig ist, an meinem Willen. Ich zeige euch, was mir am Herzen liegt. Ich zeige euch, was ich vorhab in dieser Welt. Ich zeige euch, was ich gestalten und wirken möchte. Gott gibt uns Anteil an dem, was in seinem Herzen ist. Also da haben wir nicht nur, sag ich mal, nur, ich muss ein bisschen Anführungszeichen sagen, sein Reden an manchen Stellen, sondern wir haben das Reden seines Herzens. Das haben wir in seinem Wort, wo er das aufschließt. Das haben wir in persönlichen Situationen ganz aktuell und ganz differenziert und ganz klar in der persönlichen Erkenntnis, die Gott in unser Leben hineinträgt. Sehr oft lesen wir in der Bibel davon, dass Gott Menschen deutlich und mit konkreten Anliegen, selbstoffenbaren Willensbekundungen, Zuspruch und Trost, Wahrheiten und so weiter angesprochen hat. Wovon lebst du in deinem, wenn ich das mal so sagen soll, in deinem geistlichen Selbstverständnis? Wovon lebst du in deiner Beziehung zu Christus? Doch von dem Wort, mit dem dich Gott angesprochen hat. Doch von dem Reden Gottes in dein Leben hinein. Woher weißt du, wer du sein darfst durch Christus? Woher weißt du, was Gott alles getan hat und zu was das alles nötig war und was das alles wirkt? Durch das Reden Gottes. Das haben wir in seinem Wort, das haben wir oft in Aktualisierungen, die Gott schenkt, auf verschiedene Weise, die er uns in unser Leben hineinträgt, die er ganz nah an uns heranbringt, sodass wir es fassen können mit unserer inneren Existenz. Wir haben als ein geistliches Reifeziel für Menschen, die zu Jesus Christus gehören, dass sie regelmäßig und vertrauensvoll beten lernen, also mit Gott reden lernen. Wir erkennen im Wort Gottes aber auch das geistliche Reifeziel, dass der Mensch, der zu Gott gehört, das Reden Gottes hört und diesem Reden Gottes gehorcht. Samuel in unserem Bibeltext lernt bei seinem geistlichen Mentor, und da steht, er kannte den Herrn noch nicht, also sogar als Anfangserfahrung, als Einstiegserfahrung von seinem Mentor lernte er das Hören auf Gott. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Meine Beziehung zu Jesus Christus hat damit zu tun, dass mich das Reden Gottes erreicht hat. In einer Situation, wo ich bestimmt nicht in irgendeiner Weise kompatibel war für Gottes Pläne, für Gottes Gedanken, für Gottes Absichten. Überhaupt nicht. In meiner Persönlichkeit nicht, in meiner ganzen Lebensweise überhaupt nicht passend. Und da hat Gott durch sein Reden in mein Leben hinein Veränderung gewirkt. Auf sein Reden hin, was er getan hat für mich, konnte ich meine Vergangenheit loswerden, die Schuld. Auf sein Reden hin konnte ich Hoffnung haben, dass in meiner Persönlichkeit Dinge neu werden können, anders werden können. Auf sein Reden hin. Ich sage das mal so, auf sein Reden hin, das ist das Fundament, das ist die Grundlage, natürlich stehen da seine Taten hinter, aber auf sein Reden hin, dass ich überhaupt ein neues Leben habe, dass ich überhaupt jetzt bin, wer ich bin. Auf sein Reden hin, was er geredet hat, habe ich Zuversicht und Hoffnung für die Zukunft, auch für Dinge, die ich noch nicht weiß. Und es ist Vertrauen da, weil dieses Reden Gottes für Dinge, die ich jetzt schon erleben kann, sich bestätigt hat, das Reden Gottes. Und dann weiß ich, dass das, was er geredet hat über die Zukunft, die jetzt noch nicht ist und die mir auch keiner als seine Erfahrung mitteilen kann, glauben kann, vertrauen kann, auf sein Reden hin. Unser geistliches Leben lebt von Kommunikation. Gott redet, wir reden, ganz klar. Aber ich will das nochmal neu betonen. Das Reden Gottes ist das Wichtigere dabei. Das Reden Gottes. Und es ist jetzt erstmal das Reden, was ich gerade beschrieben habe, das unserem geistlichen Leben überhaupt die Dimension, die Möglichkeit, die Wirklichkeit gibt. Es geht natürlich noch weiter mit dem Reden Gottes. Die Unterrichtseinheit für mich ging noch mehr ins Eingemachte. Sehr schnell passiert es uns auch, und auch diese Prägung will Gottes Geist überwinden, dass wir uns über unser Tun definieren und unser Tun uns unseren Selbstwert gibt. Und dann ist der Weg der Nachfolge noch oder wieder ich-zentriert. Unsere Redeweise kann das ein Stück entlarven. Ich will das jetzt mal sagen, das muss nicht ein Indiz sein dafür, aber es kann für eine falsche Richtung in meinem Leben mit Gott, auch dann praktisch in meinem Beten. Ich hatte gebetet und der Mensch wurde geheilt. Ich hatte gepredigt und es ist etwas passiert. Wir leiten unseren Wert dann von unserer Aktivität ab. Wir denken, wir haben, wir können, wir handeln, wir beten. Das Gebet geht von uns aus. Und wir kommen immer näher dem Punkt, worum es geht. Das war das Problem. Das Gebet ging von mir aus. Das Gebet geht von uns aus? Das Gebet geht von uns aus? Es könnte, wenn man das mal so in eine bestimmte Richtung weiterdenkt, heißen, was hat denn Gott eigentlich so lange gemacht? Ich bin schon in einer Sache engagiert, zu der ich Gott bitten muss? Ich kümmere mich um Dinge, damit Gott endlich mal jetzt loslegt, muss ich ihn darauf hinweisen? Ich überspitze das mal, ne? Merkt ihr was? Wenn wir so bitten, wenn das dahinter steht, steht das dahinter? War ihm die Sache egal? Musste er noch jetzt gerade mühsam seinen Winterschlaf beenden? Oder war er anderweitig verhindert und ich musste seinen Part übernehmen? Ich will das mal so sagen, dass es vielleicht ein bisschen abstrakt klingt. Warum bete ich nicht die Gebete Gottes? Warum ist das nicht so? Das hat damit auch zu tun. Warum bete ich nicht die Dinge, die Gott am Herzen liegen und die er mir ans Herz legt? Gut, das ist manchmal nicht so zu unterscheiden. Ich kann auch sagen, auch in der Fürbitte, das sind Dinge, die mir Gott ans Herz gelegt hat. Ich bin dafür sehr offen. Ich sage immer, wenn mir eine Not begegnet, dann nehme ich die als von Gott an, dass ich mit da mich reinstellen soll mit dem, was Gott mir gegeben hat als Möglichkeiten. Dazu gehört das Gebet, ja. So kann das sein. Aber ich sage mal, für mich war das ein Indikator, dass ich sagte, in so manchen Situationen, ich hatte gebetet und der Mensch wurde geheilt. Wo war denn Gott? Und ist es nicht die Wahrheit, dass Gott der Anfang ist und sein müsste dieses Gebetes und dann auch der Erfüller dieses Gebetes ist? Dass ich als Teil Gottes mit hineingenommen bin in das, was Gottes Sache ist? Versteht ihr? Muss das Hören nicht wieder neu lebendig werden in mir? Muss ich nicht wieder hörfähiger werden? Muss ich nicht vielmehr nicht nur von Not oder Anliegen bestimmt sein, sondern von dem, was jetzt Gottes Herz ist? Natürlich weiß ich, wenn man mit Gott auf dem Weg ist, was Gottes Herz ist an vielen Stellen. Das lernt man in seinem Wort, das lernt man in der Erfahrung, das spiegelt sich wieder in dem, was in uns selbst passiert ist, wie Gottes Herz ist. Aber ihr habt das jetzt gemerkt, ich habe das ziemlich drastisch formuliert, damit das klar wird, ne? Wo das schief gehen kann. Bin ich noch drin in der Bewegung Gottes für diese Welt, die ganz detailliert ist, wo ich einen Platz habe als ein Teil des Wirkens Gottes? Bin ich da noch drin oder bin ich jetzt der Wirkende und Gott muss ab und zu dann für meine Gedanken, für meine Pläne sein Part liefern? Ne? Und ich sage ja, es war eine persönliche Korrektur. Das kann sein, dass das, ich bin jetzt mal sehr optimistisch in der Schätzung, nur 66% von euch betrifft. Nein, Quatsch. Das betraf mich. Aber ich finde es trotzdem wichtig. Herr, lehre mich beten, ja. Aber eigentlich, Herr, lehre mich hören. Ist das vielleicht dran? Dass mein Beten stärker ein Hören wird. Das Gebet geht von uns aus. Wir sehen uns als die Aktiven und dann erwarten wir, dass Gott auf uns hört und danach unseren Vorstellungen handelt. Ist es nicht so, Gott will uns in seine Anliegen mit hineinnehmen? Und muss ich ihm nicht dafür Gelegenheit geben? Und das ist ein Teil meines Betens dann, dass er mich in seine Anliegen hineinnehmen kann? Dass ich auch dafür Zeit vor ihm verbringe, dass er mir sagen kann, das ist das, was ich mit dir und wo ich dich mit hineinnehmen möchte? Und was hat er für ein weites Herz? Was ist nicht alles, was Gott sieht, wahrnimmt, wo er seine Leute für sucht, dass sie das mit ihm leben, dass sie da ihren Platz für einnehmen, auch wenn es für ganz andere ist? Er will uns seinen guten Willen offenbaren, damit wir wissen, wofür wir mitbeten und mittun sollen. Dein Wille geschehe. Das bekommen die Jünger als Antwort, als sie sagen, Herr, lehre uns beten. Unter anderem, das sage ich mal als das Erste. Dein Wille geschehe, dein Reich komme. Das war die erste Aussage in seiner Gebetsschule für seine fragenden Jünger. Und nochmal, wir sind so ein bisschen in so einer Gebetsschule, bleibend. Der Pädagoge, der Heilige Geist, nimmt uns bleibend da hinein. Es gibt verschiedene Phasen. Vielleicht lernen wir als Erstes, sei ganz kindlich, rede mit Gott, wie dir der Schnabel gewachsen ist und alles Mögliche. Ne? Manche lernen vielleicht als Erstes Formalismen. Das wäre, denke ich, nicht das, was Gott uns als Erstes lernen will. Kann ganz unterschiedlich sein. Wir sehen hier, das Erste, was der Samuel lernt, ist Hören. Und das gibt dem Ganzen eine Priorität. Und wenn das noch nicht da war in meinem Gebetsleben oder wenn das sich wieder verloren hat in meinem Gebetsleben, wenn das wieder dünn geworden ist, wenn dafür nicht mehr bewusst der Raum da ist, dann ist das wichtig, dass sich das erneuert. Ja, Matthäus 6, 9 haben wir diese Frage, lehre uns beten oder dieses Anliegen und dann die Antwort Jesu. Wir können aber auch dazu Johannes 15, 14 bis 16 lesen. Da steht etwas darüber, wie Jesus mit den Menschen umgeht, die ihm nahe sind, seine Freunde sind. Da spricht er über seinen Willen, den er ihnen offenbart. Und manche denken dann, oh, mir begegnet jetzt nur der Wille Gottes. Ich muss. Nee. Der Wille Gottes ist, was Gott in seinem Herzen hat. Was Gott für diese Welt will. Was Gott für mich will. Und damit möchte er seine Freunde hineinnehmen. Das ist ein Teil der Beziehung. In der normalen Beziehungskommunikation ist das ja auch so. Wenn man verheiratet ist und viele Kinder und Enkel hat, hat man viele Anliegen. Und dann spricht man darüber, was bewegt dich an dieser Stelle? So. Was ist dir wichtig? Wie möchtest du reagieren? Was möchtest du, dass passiert? Ich meine jetzt an der Stelle nicht Gott, sondern den Ehepartner. Das wird erst zu einer Gemeinschaft des Handelns. Das wird erst zu dieser Einheit in dem, was sie auch beten. Klar kann man sich da manchmal gegenseitig korrigieren, weil man merkt, einer hat mehr das im Blick, das vielleicht nicht so Priorität hat jetzt im Augenblick. Das ist bei Gott natürlich anders. Aber das möchte Gott auch. dass das Beten so eine Kommunikation wird, dass es immer auch den Blick in das, was Gott im Herzen hat, beinhaltet. Im Leben mit Gott geht es darum, dass wir zu dem werden, was Gott sich gedacht hat. Dafür redet er auch zu uns. Und das geht dann auch um so Details. Gott ist die redende und handelnde Hauptperson. Klar, ne, weiß jeder. Warum erzählt er uns all diese alten Kamellen? Er hilft uns in die Spur, die für unser Leben gut ist, indem er uns zu neuen Menschen macht, die das in dieser Welt leben können, was Gottes Art und Wesen ist. Und schon da merke ich, das geht doch nur, dass ich das Neue lebe, wenn das Neue in mir lebendig ist. Wir lernen so ein paar Versatzstücke, je nachdem, aus welcher Prägung wir kommen, was der Wille Gottes ist. So, puff, 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 ein paar Versatzstücke. Und die bewegen uns dann. Gott will viel konkreter reden und viel konkreter führen. Das richtige Verständnis vom Beten geht davon aus, dass Gott denkt, dass Gott will, dass Gott redet und dass Gott wirkt. Nicht nur, dass Gott wirkt und dass Gott kann. Dann wird er nämlich schnell nur der Mitarbeiter. Sondern das geht davon aus, dass Gott denkt und dass sein Wille entscheidend ist. Dass er den uns mitteilt und dass er wirkt. Durch sein Reden zu uns gibt er uns unseren Platz in seinem Wirken. So rum. Durch sein Reden gibt er uns unseren Platz in seinem Wirken. Darum geht's. Er nimmt uns mit hinein in sein vollkommenes Tun. Und da kann man auch sagen, hey, ich möchte gerne Mitarbeiter Gottes sein. Dafür möchte ich geben, was ich kann. Mitarbeiter Gottes zu sein, in seinem vollkommenen Tun, was er tun will für einzelne Menschen, was er tun will in dieser Welt. Da möchte ich, ja, meine Hände, meine Füße, mein Kopf, mein Geld, meine Zeit zur Verfügung stellen. Dafür möchte ich mich hingeben. Nicht dafür eine Gottesbeziehung, dass ich jemand habe für den Fall der Fälle, die ganz sichere Hausapotheke an der Wand, die im Falle eines Falles griffbereit wie die Medikamente reicht. Wir dürfen manchmal so eine Situation haben und dann ist Gott auch da, aber wir können Gott ganz schnell reduzieren darauf. Ich habe jetzt vor kurzem Ärger mit meinem Sohn gehabt. Er fuhr mit unserem Auto und wurde in der Polizeikontrolle angehalten und die stellten fest, dass der Verbandskasten seit 4,5 Jahren abgelaufen ist. Und sagt, Papa, wegen dir habe ich jetzt Theater gehabt. Hat noch niemals eine Mängelkarte gekriegt. Jedenfalls ist bis jetzt nichts bei uns angekommen. Wann guckt man mal nach dem Verbandskasten? Gott sei Dank nie. Kann man ja sagen, oh ja, wenn man viele Nöte hat, dann muss man da öfters nachgucken. In manchen Dingen des Lebens hat man viele Herausforderungen, wo man das braucht. Aber überlegt euch mal jetzt von dem Bild her, reduzieren wir nicht Gott darauf? Und auch unser Beten, ist das nicht manchmal ein Indiz darauf, dass Gott ja der Präsente ist, aber eben der präsente Verbandskasten und nicht der Herr, der seinen Jüngern gelehrt hat beim Beten, fragt nach meinem Willen und es geht um mein Reich, um das, was für diese Welt das Beste ist, nicht nur um ein paar Problemlösungen, die dir gerade zu schaffen machen, Situation. Gott redet zu uns Menschen. Er will eine ganz tiefe, enge Kommunikation oder ganz enge, tiefe Kommunikation mit uns. Er offenbart, wer er ist. Er offenbart, wie er ist. Er offenbart, was die Sicht, seine Sicht der Dinge ist. Er offenbart seine Ziele. Er gibt uns sein Wort. Er gibt uns Vision. Er gibt uns Richtung. Und Jesus nachfolgen ist nicht zuerst ein Arbeitsverhältnis, sondern soll in einer Liebesbeziehung gegründet sein. Es geht um Liebe und Vertrauen. Es geht aber auch darum, um ein klares Verhältnis. Wer ist der Herr? Wer ist der Herr? Und in welche Rolle bringe ich Gott durch meine Art des Handelns und sogar durch meine Art des Betens? Und Gott spielt keine Rolle, sondern Gott ist Gott Und immer wenn ich ihn reduziere, wird das in mir spürbar als Unfriede, als eine Situation, wo sich nicht das Angenommensein und alles widerspiegeln kann. Und wir merken dann auch, wenn ich das reduziere, wenn das letztlich durch mein Beten auch reduziert wird, diese Perspektive von wem, wer eigentlich der Herr dieser Welt ist, auch meines Lebens ist, von wem alles ausgeht, wessen Gedanken entscheidend sind und wessen Wille entscheidend sind, dann reduziert sich mehr und mehr auch meine Perspektive von dem, was Gott kann. Denn dann habe ich so einen Verbandskasten, was kann der schon? Pflaster liefern. Ne? Und darauf reduziert sich nachher mein Gebet, dass ich nur noch das Trostpflaster habe und nicht mehr den handelnden, wirkenden Gott. Also ihr merkt, da kann man, wenn man in so einen Prozess reingenommen wird, in alle möglichen Richtungen denken. Ich will das so sagen, nochmal so wie am Anfang, Gott lehrt uns beten. Und das macht er auch ganz intensiv. Mit dem Geist Gottes, mit dem Pädagogen, der uns in alle Wahrheit leitet. Die Wahrheit über Gott, aber auch die Wahrheit über uns, der das aufdeckt, auch solche Verschiebungen, die irgendwo wieder anfangen oder die irgendwo da sind, Schieflagen. Gott macht das ganz intensiv. Nicht vorwurfsvoll, nicht anklagend. Der erträgt das sogar, meine Widerworte, sag ich mal, meine Argumentationen, wenn ich dann mit Bibelworten rumschmeiße, um ihm zu sagen, was willst du eigentlich von mir? Steht doch so in deinem Wort. Wir können das ganz toll unter Umständen so jonglieren mit verschiedenen Bibelworten, um uns rauszunehmen aus dem, was Gott uns jetzt klar machen will. Weil da ist er manchmal tatsächlich bei aller Differenzierung, das sehen wir auch an Jesus, undifferenziert. Er sagt, so ist das. Und da würdest du gerne noch ein bisschen retten, noch so ein bisschen retten. Hey, ich bin doch eigentlich ganz in Ordnung. Und ich habe das doch schon oft gut gemacht, aber das ist doch gar nicht das Thema. Das Thema ist, jetzt ist es nicht so. So. Und du brauchst nicht Gott irgendwas Positives demonstrieren. Begreif das mal, wenn er korrigiert. Hey, das hat was mit seiner Liebe zu tun. Der möchte nicht, dass du weiter dich dann in dieses Sumpfland begibst und nachher im Flachland und in der Öde verendest. Darüber redet Gott ganz intensiv. Und ohne diese Liebe und ohne dieses Vertrauen, ist ein Ergebnis von Nähe und von Umgang, ist unser Glaubensleben ganz schnell nur noch religiöse Pflicht und verliert sich in Rituale und Aktivismus. Das allerletzte, die Apostelgeschichte, ist eine praktische Illustration dessen, wie Gott mit Menschen auf unterschiedliche Weise redet. Damit das, was er als hilfreich, heilend und segensreich ansieht, geschehen kann. In den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte, könnten Kapitel 17 ausnehmen, da taucht sowas jetzt nicht auf, aber gibt es insgesamt 50 Schilderungen, wie Gott sich den Jüngern und anderen Leuten offenbart. Da geht es um das Aktuelle, was jetzt verändert werden muss, was jetzt geschehen darf. Da geben Engel den Jüngern Anweisungen. Jesus zeigt sich Stephanus bei dessen Steinigung. Saulus hört die Stimme Gottes. Gott erklärt Petrus in einer Vision, dass alles Essen rein ist. Paulus hat einen geistlichen Eindruck, dass ein Gelähmter festes Vertrauen hat, gesund zu werden. Daraufhin heilt er. In dem Wissen, was Gott tun möchte. Den Jüngern wird Verfolgung prophezeit. Auch das kriegen sie auch etwas mitgeteilt. Wie auch immer die Situation jeweils ist, Gott möchte zu uns reden, um so zu seinen Zielen zu kommen. Und seine Ziele sind auch das Beste für uns. Amen.